Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer Premiere live hier von der Frankfurter Börse zum Vermögensschutzkongress. Wir werden in den nächsten anderthalb, zwei Stunden für Sie hier ein wichtiges Programm auf die Beine stellen. Viele Experten sind mit dabei und wir wollen Ihnen hier einige Tipps an die Hand geben für Ihr Vermögen, für Ihre Geldanlage und wie Sie das erhalten und möglichst auch vermehren. Und bei mir dafür ist natürlich Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Stratege in vielen Bereichen, der Erfinder der Triversifikation, der CEO der Triconcept AG aus Liechtenstein und ein Mann mit vielen Ideen und immer einem guten Spruch auf den Lippen. Herzlich willkommen, Herr Pieper.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass das hier heute live klappt.
Die Aufregung hoffentlich hält sich noch in Grenzen. Ich glaube, die Freude überwiegt. Wir haben heute ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Und ich bin sehr gespannt, wie das auch bei den Zuschauern ankommt. Liebe Zuschauer, Sie sind heute auch gefragt und können uns Fragen stellen an die Experten. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen sprechen und nachher dann auch schon Ihre Fragen mit beantworten. Ja, Herr Pieper, Vermögensschutzkongress, habe ich schon gesagt, der Titel. Warum finden Sie das auch wichtig, dass wir so einen Kongress veranstalten?
Ja, es ist natürlich ein tolles Erlebnis, so eine Premiere hier live von der Frankfurter Börse mitgestalten zu können. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sitze ich bei sehr, sehr vielen Kunden. Ich bin nur noch unterwegs, sitze abends auf der Couch von Menschen, die sich Sorgen um ihr Vermögen machen oder tagsüber bei Unternehmern. Und bei allen ist der gleiche Ton, der gleiche Inhalt zu hören. Es gibt eine Reizüberflutung. Die sind in Newslettern jeden Abend ein Webinar und können gar nicht mehr auseinanderhalten, was ist eigentlich wichtig und wo muss ich jetzt hin. Dann ist hier ein großer Kongress, da ein großes Webinar. Und das wollte ich ändern. Ich möchte gerne den Menschen erklären mit meinen Top-Experten, die heute mit dabei sind, wie kann ich es strategisch aufbauen? Muss ich jeden Abend auf die Tagesschau verzichten und noch beim Webinar sitzen oder gibt es eine strategische Lösung mit Experten, mit Expertenmeinung? Und am Ende wünsche ich mir die Erkenntnis, Konzept schlägt isolierte Lösung.
Das ist ja auch ein Slogan von Ihnen, Experten statt Experimente. Was können wir heute von den Experten erwarten?
Ja, jeder in seinem Fach. Also für mich als der Konstrukteur der Triversifikation ist es natürlich unglaublich wichtig, ein tolles Expertennetzwerk zu haben. Und dafür habe ich ja seit Jahren schon dieses Netzwerk aufgebaut. Und jeder ist in seinem Fach, in seiner Disziplin einer der Besten. Und das, wo gibt's denn sowas? Nur noch in der Fußballnationalmannschaft oder in sonstigen Teams, sie brauchen eben einen, der die Tore schießt, einen, der die Tore verhindert und einen, der die Pässe schlägt. Und genau so ist es mit meinen Experten.
Und wir wollen ja heute auch was Besonderes machen. Die Zuschauer können wirklich auch live fragen.
Ja, das ist ja das Tolle. Da freue ich mich schon. Wir haben ja eine Chat-Funktion in diesem Webinar und die Menschen können einfach in den Chat reinschreiben und wir werden dann die Fragen abarbeiten. Ich habe im Vorfeld schon so viele Fragen auch schon bekommen. Es tut mir leid, wir können nicht jede beantworten. Wir werden das aber im Nachhinein tun und die Menschen wissen ja, den Pieper kriegen sie immer live am Telefon oder online oder wie auch immer und zu den Fragen natürlich auch.
Ja, und Sie sind ja auch bekannt hier im deutschsprachigen Raum für Ihre markanten Sprüche, Herr Pieper. Da gibt es ja auch viele Kommentare zu. Ja. Können wir denn heute auch was zur Politik erwarten?
Ja, sehr, sehr, sehr wenig on Detail in der Politik, aber sehr viel, warum dieser Vermögensschutzkongress notwendig ist. Wenn wir dieses erbärmliche Konstrukt, was wir zurzeit in Berlin erleben, umdeuten, stellen wir einfach fest, seit 2 Jahren leidet Deutschland unter dieser Regierung. Und diesem Leiden wird geschuldet, dass uns bald die Kohle ausgeht. Sagen wir es mal so, der Staat ist so nicht mehr finanzierbar. Und deswegen spielt die Politik immer eine Rolle. Und ich bin sehr, sehr froh, dass einige Kandidaten zukünftig dort nicht mehr zu sehen sind. Ob das besser wird mit den neuen Kandidaten, wage ich nicht zu behaupten.
Aber Sie haben ja schon so einen Omen im letzten Interview gehabt, Herr Pieper. Da musste ich schmunzeln, als Sie gesagt haben, Nikolaus Ampel aus. Nun ist das Ampel aus schon vor dem Nikolaus passiert. Also ja. Ist alles sogar noch früher eingetreten. Und Donald Trump ist mittlerweile auch oder wird dann auch Präsident in den USA. Kommen wir mal zur Politik. Wie bewerten Sie dann die aktuelle Lage?
Naja, es ist einfach so, dass das, was ich immer prognostiziert habe, nun eingetreten ist. Die drei, bei denen hat sogar die Partnertherapie nicht gereicht. Und insofern war es klar, dass sie irgendwann auseinanderbrechen. Herr
Pieper, haben Sie bei denen auch schon mal auf der Couch gesessen? Da wäre es besser ausgegangen, oder?
Ich habe in der Tat Kunden aus deren Umfeld, deswegen bin ich ja gut informiert. Aber bei Scholz kannst du ja nur auf die Couch mit Valium gehen. Also insofern werde ich den Scholz nicht in meinen engeren Kreis mit aufnehmen. Den Habeck schon gar nicht. Also das ist unfassbar. Ich habe vor einigen Tagen ja den grünen Bundesparteitag mir angeschaut. Das war ja ein Erlebnis. Dieser Mann spricht von persönlicher Selbstbestimmung. Das ist unfassbar. Der Mann des Heizungsgesetzes spricht von persönlicher Selbstbestimmung. Und ich habe das auf Phoenix geguckt. Ich war in einem Hotel, habe das auf Phoenix geguckt und auf einmal kam der Jugendschutz-PIN, den hätte ich eingeben sollen für Habeck, und das sagt ja alles. Also Gott sei Dank ist dieses Kapitel bald zu Ende, aber die Probleme bleiben die gleichen. Die sind auch schon in der Ära Merkel dramatisch dort gewesen, und das ist genau das, was es auch macht. Die Hürde für diese Politik und auch für die zukünftige Politik ist riesengroß. Merkel komplett alles weggeschoben in den letzten 4 bis 8 Jahren. Dann kam noch die Ukraine-Auseinandersetzung mit dazu, mit den Verteuerungen der Energiepreise. Das ist schon ein hartes Brot für jede Art der Politik. Das muss man fairerweise sagen. Und jetzt kommt auch noch Donald mit dazu. Den haben wir dann auch noch jetzt vor der Flinte. Und das wird nicht lustig werden, denn im Gegensatz zu seiner ersten Präsidentschaft hat er jetzt Senat und Kongress hinter sich. Der kann also einiges durchwinken, was er vorher nicht konnte. Und insofern müssen wir hier isoliert schauen, wie kommen wir weiter. Es kann nicht mehr sein, dass wir auf die große Allianz setzen. Europa muss endlich eigenständig werden, auch in der Verteidigungspolitik. Und ich sage die Worte, und während ich sie sage, fehlt mir der Glauben, dass wir da eine Umsetzungsqualität reinbekommen.
Ja, der Glaube fehlt bei manchen auch an die deutsche Wirtschaft. Stimmung nicht gut, Konjunkturdaten schlecht, Rezession ist praktisch die Tagesordnung.
Ja.
Wie bewerten Sie die aktuelle Lage da?
Ja, das ist dramatischer, als ich es jemals gedacht habe. Ja? Wenn Sie sich einfach mal die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standortes wird regelmäßig, ich bin ja auch Experte beim ZEW, wird regelmäßig bewertet, die ist so schlecht wie noch nie. Also seit der Datenerhebung, seit 1972, beurteilen die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit so schlecht wie noch nie. Wir haben im Oktober erlebt, dass die Unternehmenspleiten um 22% gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Alles, das sind ja mikro- und makroökonomische Daten, die man nicht verkennen kann. Wir sind also wirklich in einer großen Talsohle, und diese große Talsohle wird nicht so schnell durchschritten. Also das wird Jahre brauchen. Ja? Und deswegen muss die neue Politik, die irgendwann dann jetzt kommt, an der Zukunftsfähigkeit unseres Landes arbeiten. Und da bin ich mal gespannt, was da kommt. Und diese Zukunftsfähigkeit, und deswegen machen wir ja einen Vermögensschutzkongress, muss finanziert werden. Und da sind wir genau bei dem Thema.
Wie Sie gesagt haben, Sie sind beim ZEW-Barometer praktisch einer der Personen, die befragt werden. Wie können Sie denn die Wirtschaftslage vorausschauend beurteilen?
Ja, also Glaskugel habe ich auch nicht, aber ich gucke mir so ein paar Dinge an. Einkaufsmanager-Index ist zum Beispiel einer, den ich mir anschaue, und der ist im freien Fall. Den kann man sich einfach mal anschauen. Und dann gibt es den sogenannten Baltic 3 Index, also der misst den Güterverkehr auf den Meeren. Auch den kann man sich anschauen, und der ist auch nicht gut. Ja, also der ist so ein bisschen über Corona-Niveau, und das ist alles nicht gut. Und wenn wir dann noch sehen, die Investitionsfreudigkeit der Deutschen, dann kriegt man ja einen ganz großen Schreck. Also es wird zurzeit gespart, und trotzdem ist das Medianeinvermögen der Deutschen auf dem niedrigsten Punkt. Das ist einfach fatal.
Wenn wir wieder zurück auf die Regierung schauen, ich glaube, eine der letzten Amtshandlungen fast von Ex-Finanzminister Christian Lindner war die Steuerschätzung.
Ja.
Und die sah nicht gut aus. Da war praktisch die Rede davon, dass die Steuerannahmen einbrechen könnten.
Ja, wir haben ja auch ein paar Charts vorbereitet, die Zuschauer sehen. Und dieser ist ja einer meiner Lieblingscharts, den man zeigen kann. Wir haben Steuereinnahmen auf dem Rekordniveau, fast 1 Billion. Und bei fast 1 Ländern Billionen, kriegt diese Regierung keinen Haushalt zustande. Das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Lindner hat es prognostiziert, es werden in Zukunft 100 Milliarden fehlen. Also das erste hat schon nicht gereicht. Und jetzt fehlt auch noch was daran, um das zukunftsfähig zu machen und einen ordentlichen Haushalt aufzustellen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, die Politik wird zugreifen. Dann fragen wir uns, wo sie zugreifen werden. Und die Antwort kann ich Ihnen geben, beim Bürger, beim Steuersklaven dieser Republik werden sie zugreifen. Und insofern machen wir ja diesen Vermögensschutzkongress. Und ich hoffe, es kommen ganz viele Fragen heute Abend noch rein, um genau davor zu schützen.
Es ist ja auch gerade so eine Zeit, wo viele globale Berichte reinkommen, Statistiken erhoben werden. Und da sehen wir, dass Deutschland und Österreich ganz oft auf den Abstiegsplätzen liegen. Also Deutschland früher als Marke, als Qualitätssiegel. Heute sind wir überall abgeschlagen. Wie kommt es zu so einer Entwicklung?
Ja, das ist relativ einfach erklärt. Also da, in der Tat, Sie sprechen ja auch das Medianvermögen dieser Menschen ein. Ich glaube, da haben wir auch einen Chart vorbereitet. Das Medianvermögen sind wir auf Abstiegsplätzen, Deutschland und Österreich. Es gibt den alten Spruch, reiche Länder, arme Bürger. Reiche Bürger, arme Länder. Und das kann man genau an dieser Statistik sehen. Deutschland ist immer noch ein reiches Land, hat aber arme Bürger. Und wie ist es zustande gekommen? Relativ einfach, durch die Umverteilung auf EU-Basis. Ja? Auch wenn wir uns zukünftig ausrichten, dürfen wir das nicht mehr mitmachen. Wir dürfen nicht mehr der Zahlmeister der EU bleiben. Das sind wir. Es gibt nur noch drei Nettogeber. Das ist nämlich genau Österreich, das ist nämlich genau Deutschland und dazu noch die Niederlande. Ja? Und diese Ausplünderung Deutschlands muss ein Ende haben. Und das ist keine Parole irgendeiner Partei, sondern das ist einfach ökonomisch eine große Bedingung, dass Deutschland mit dem Geld sich selber sanieren muss und nicht das Sozialamt der Welt sein darf.
Ein Streitpunkt der Ampel war ja auch der Soli, der wurde ja schon für untere Einkommen abgeschafft, aber für höhere Einkommen war der eben noch da. Wie sehen Sie die Lage da?
Ja, der Soli ist für mich eher das Beispiel für das Zukünftige. Das hat einen einfachen Beschluss gegeben, eine kleine Gesetzesvorlage und seitdem sind 400 Milliarden geflossen aus Volksvermögen, aus Unternehmervermögen, ja. So leicht geht Enteignung. Das wollte ich mit dem Soli zeigen. Es war ein einfacher Beschluss des Bundestages. Dann wurde der Soli eingeführt. Und seitdem fehlen auf der anderen Seite, also auf der Zahlerseite, 400 Milliarden. Ja? Und das war ein einfacher Beschluss. Und für die Zukunft prognostiziere ich ja noch ganz, ganz andere Dinge. Und ich wollte mit dem Beispiel des Solis einfach mal zeigen, wie leicht es der Politik fällt, zuzugreifen. Und meistens, ich beschäftige mich ja mit Strategien, Kriegskunst, ist eines der Strategien immer an das Volk zu appellieren und sagen, wir müssen uns solidarisch zeigen. Das zweite in den Strategien ist, es trifft nur die Reichen. Und wenn dann alles eingeführt ist, trifft es alle. So einfach ist es und die Hürden werden gesenkt und das prognostiziere ich für die Zukunft.
Sie haben gerade auch schon das Thema Enteignung genannt. Wir haben auch schon öfter drüber gesprochen. Ja. Ein Thema, vor dem Sie immer warnen. Wie ist denn da die aktuelle Entwicklung?
Naja, es gibt ein paar Dinge, die sind so richtig scharf geschaltet schon. Also die AMLA ist ja da. Das VVWG durch Lindner, jetzt erstmal gestoppt, weil Lindner weg ist, aber die, die danach kommen, werden es sicherlich nutzen. Und ein Beispiel ist das Lastenausgleichsgesetz. Beim Lastenausgleichsgesetz haben wir ja nun die Situation, das ist ein altes Gesetz, 1952, rückwirkend auf 48. Achtung, rückwirkend, das ist schon mal eine Botschaft, ja. Und 2019 wurde dieses Gesetz auf einmal novelliert. Mobbingopfer steht drin, ausdrücklich, und Impfopfer. Da hatten wir noch gar keine Pandemie, da wurde dieses Gesetz schon novelliert und Januar 2024 ein weiteres Mal. Es zeigt also, dass Gesetze, die schon da sind und vergessen wurden, gerade wieder gebräuchlich gemacht werden. Die werden wieder scharf geschaltet, ja. Und wir haben ja ein paar Charts vorbereitet. Es gibt ja so viel VVBG bis zur digitalen Währung, das Superfinanzamt, was da ist, ein Lastenausgleichsgesetz, CAC-Klausel und die ganzen Dinge, die die Zuschauer jetzt in den Charts sehen, sind für mich ein großer toxischer Cocktail. Es ist nicht mehr die Frage, kommt dieser Cocktail, sondern wie tödlich ist dieser Cocktail. Und deswegen ist dieser Kongress, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll für die Menschen.
Herr Pieper, dann wollen wir jetzt eigentlich auch mit den Experten durchstarten. Vielleicht vorweg noch, was raten Sie den Zuschauern?
Ja, es ist genau das, was ich eingangs sagte. Es ist nicht die isolierte Lösung, sondern es ist ein Konzept. Nicht Panik, keine Angst. Beim Investieren immer Gramm-Preis-Verhältnis. Also viele Goldhändler, sind ja einige ganz, ganz laut in diesem Markt. Da stimmt das Gramm-Preis-Verhältnis auf gar keinen Fall, weil sie kleine Plättchen verkaufen, ein Gramm-Plättchen und der Aufschlag ist 67%. Das muss man einfach mal sagen. 67% weniger Ware gegen ein Goldkonzept. Es ist wie die Architektur beim Hausbau. So sehe ich meine Vermögensschutzarchitektur. Ich brauche ein Fundament, ich brauche eine gute Statik, ich brauche gute Baumaterialien, ich brauche einen guten Architekten und ich brauche jemanden, der die Richtkrone aufsetzt und ich brauche jemanden für die Schlüsselübergabe. Das ist genau das Thema dieses Vermögensschutzkongresses. Und ich muss sagen, einige zweifeln immer noch, dass es schlimm wird. Ich kann nur eines sagen, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Herr Pieper, wir bauen jetzt hier gleich um. Sie sehen wir gleich nochmal. Dankeschön erstmal für jetzt. Und mein nächster Gast ist Tino Leukert, der Gründer und Geschäftsführer der Metallorum Edelmetall Handels GmbH. Ja, und Rolf Pieper und Tino Leukert haben jetzt die Plätze gewechselt. Nochmal herzlich willkommen an Tino Leukert.
Dankeschön.
Ja, wir wollen auch gleich einsteigen. Die Leute haben schon die ersten Fragen auch in die Chatfunktion geschrieben. Aber dazu kommen wir dann später. Wir wollen heute Ihr Thema natürlich aufgreifen. Metalle, Edelmetalle und vor allen Dingen auch zurzeit Gold. Seit der Wahl von Donald Trump hatte Gold ja so eine Delle bekommen. Warum wurde das erstmal abverkauft?
Das liegt hauptsächlich natürlich an der Einstellung von Donald Trump zu der Wirtschaft, an der Wahl seiner Assets. Es liegt an den Assets, die er bevorzugt. Also da ist er sehr, sehr straight mit seiner Nominierung von Elon Musk in eine Position, die noch rauszufinden ist. Also er ist sehr kryptoaffin und die Wirtschaft hat entsprechend reagiert. Die Wirtschaft wurde stark gehypt in den USA und das bedeutet erstmal auch einen Abverkauf des Goldes, was ja als Krisenwährung bekannt ist.
War dann zu viel Sicherheit da, dass irgendwie im Prinzip zu viel nach der Wahl oder dass die Wahl an sich schon klar war, dass wir keine Hängepartie über Wochen hatten, dass Senat und Kongress an Donald Trump praktisch auch gehen, war diese Unsicherheit, die man im Vorfeld eigentlich vermutet hatte, bis hin zu Bürgerkrieg, dann eben kontraproduktiv für Gold?
Das kann man verschieden sehen. Ich sehe das nicht so. Ich habe die Wahl nicht als so sicher empfunden. Der Ausgang hat, glaube ich, auch viele überrascht. Und der Markt hat entsprechend einfach nur reagiert. Ich möchte mich nicht dazu hinreißen lassen, wie er reagiert hätte, wenn Biden gewonnen hätte. Wahrscheinlich wäre Ähnliches passiert. Also selbst bei der letzten Wahl, als Donald Trump Präsident wurde, hat Gold entsprechend reagiert. Eben auch nur kurz. Wir sind mal gespannt, wie lange diese Kursbewegung anhält. Meine Empfindung oder meine Spekulation dahingehend ist, dass das nicht lange andauern wird und wir den alten Trend nach oben bald wieder aufnehmen werden.
Weil Sie jetzt Biden gesagt haben, glauben Sie, dass es bei Biden eine deutlich schlechtere Reaktion gegeben hätte als bei Harris?
Gute Frage. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Dann gibt es ja immer so die Verbindung mit dem US-Dollar, auch ein wichtiger Faktor. Und das wird auch so als Schwäche für, praktisch Hauptschwäche für Gold gesehen. Wie ist da die Verbindung und warum korreliert das so?
Gold ist ja ein Rohstoff. Hauptsächlich und Rohstoffe werden eben immer noch, ich sage absichtlich immer noch, es gibt ja auch Spekulationen, dass es nicht mehr so sein sollte, im US-Dollar gehandelt. Und das bedeutet, ein starker US-Dollar heißt, Gold wird für alle Währungen außerhalb des US-Dollars teurer. Jetzt muss man natürlich sagen, warum ist der US-Dollar gerade stark? Das hat was mit der Wahl zu tun und mit den Empfindungen oder mit den Ausblicken, die die Menschen und die Politik und die Wirtschaft auch in dem Zusammenhang hat. Das große ganze Bild hat sich aus meiner Sicht nicht verändert. Wir haben weiterhin eine hohe Inflation, wir haben weiterhin eine schwache amerikanische Wirtschaft, wir haben weiterhin geopolitische Probleme. Krasse Probleme, die jetzt auch nicht besser geworden sind. Und das Ganze führt am Ende auch weiterhin zu einem sehr starken Goldpreis.
Jetzt ist auch ein weiterer entscheidender Faktor die Zinspolitik generell. Also Inflation ist ja auch ein wichtiges Stichwort und praktisch Gold als Inflationsschutz auch. Wie sehen Sie da die aktuelle Lage bei der Federal Reserve, die ja langsam die Zinsen senkt, EZB auch hier in Europa? Hat das Bezug auf den Goldpreis?
Ja, ein starker Zins bedeutet, die Opportunitätskosten zu Gold werden natürlich einfach niedriger, weil man mit anderen Assetklassen mehr Geld verdienen kann. Höhere Zinsen bedeuten höheres Geld. Gold kostet in der Verwahrung nur und verdient kein Geld, was man dem Gold auch oft anlastet. Aber andere Anlageklassen wie Anleihen und andere Zinspapiere leben natürlich von einem höheren Zins und somit auch von einem höheren Leitzins. Das bedeutet, wenn der Zins fällt oder die Zinserwartungen negativ sind, ist das auch ein positives Signal für Gold, ein grundsätzlich positives, was langfristig und fundamental natürlich auch für einen stärkeren Goldpreis spricht.
Wenn wir jetzt so verschiedene Anlageklassen sehen, man sagt ja auch mal diversifizieren, aber wir haben die Aktien, US-Aktien sind gut gelaufen, auch nochmal nach der Wahl von Donald Trump. Wir haben Krypto, Bitcoin ist gut gelaufen nach der Wahl von Donald Trump und Gold hat diesen kleinen Dämpfer gehabt. Aber wo sehen Sie Gold in diesem ganzen Zusammengeflecht?
Für den einzelnen Anleger ist es natürlich eine Frage der Diversifikation, wie man sich selbst auch, wie das Anlageprofil eines jeden Anlegers ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, dass sehr wenige Menschen zum Beispiel in Deutschland in amerikanische Aktien investieren, weil sie einfach den Einblick gar nicht haben. Aktien grundsätzlich sind ein sehr gutes Investment, zählt ja auch mit zum Sachwert, wo man dann natürlich auch damit verbundene Produkte einfach mit sehen muss in diesem Zusammenhang, ob jetzt das Fonds sind oder ETF. Krypto ist aus meiner Sicht immer einen Gedanken wert. Die Kursentwicklung aktuell ist aber eine politische. Wie lange die anhält, hängt wahrscheinlich davon ab, wie sehr die Erwartungen, die in die Aussagen von einem Trump und einem Musk gemacht werden, auch in Erfüllung gehen. Kurzfristig ist das bestimmt sehr attraktiv, fällt aber für mich in den Bereich der Spekulation. Eine Investition ist es aus meiner Sicht nicht. Gold ist, bleibt und war schon immer der Wertspeicher und der Inflationsschutz als Sachwert und sollte zu 10-20% in jedem Portfolio einfach auftauchen.
Wenn wir sagen, Gold gehört einfach auch dazu, sagen viele ja. Aber wie lagere ich das zum Beispiel? Also das sind ja auch so Fragen, wo man sich vielleicht denkt, naja, unterm Kopfkissen ist vielleicht nicht der beste Ort.
Ich befürchte, dass sehr, sehr viele Menschen das sehr unsicher lagern, ob das jetzt unter dem Kopfkissen, im Garten, in der Gefriertruhe oder sonst irgendwo ist. Das ist sehr unpraktisch und auch nicht sicher. Es gibt mittlerweile unheimlich viele Lagermöglichkeiten, die den individuellen Bedürfnissen des Kunden einfach auch angepasst werden können. Das geht von persönlichen Schließfächern, ich empfehle immer Schließfächer außerhalb des Bankensystems, bis hin zu einer zollfreien Lagerung außerhalb der EU. Viele bevorzugen da die Schweiz, einfach wegen der räumlichen Nähe auch zu Deutschland oder auch Verwahrmöglichkeiten innerhalb Deutschlands. Gold hat man ja das Mehrwertsteuerproblem nicht. Bei Silber bietet es oder Weißmetallen allgemein bietet sich eben das Zollfreilager in einem Nicht-EU-Staat an, um sich die Mehrwertsteuer zu sparen, die Sicherheit mitzunehmen eines solchen Lagers. Worauf man achten sollte, ist gerade bei Lagerstätten, die außerhalb der EU sind und größer sind, dass sie gewissen Standards entsprechen, wie zum Beispiel dem LBMA-Standard, was den Goldmarkt betrifft. Und da man sich sicher sein kann, dass seine Werte auch gut verwahrt sind und sicher verwahrt sind.
Vielleicht sagen wir das noch einmal, weil das vielleicht nicht jedem so ganz klar ist mit der Mehrwertsteuer und wo man was zahlt. Also auf Gold keine Mehrwertsteuer, keine auf Mehrwertsteuer, Silber schon.
Alle Weißmetalle schon, ja.
Und in der Schweiz kann man das lagern?
Es ist so, dass man grundsätzlich beim Kauf von Weißmetallen mehrwertsteuerpflichtig ist. Wenn man es aber in einem sogenannten Zollfreilager lagert und dort auch kauft, ist die Lagerung und der Kauf steuerfrei. Ebenso der Verkauf auch, nur die physische Auslieferung aus diesem Lager wäre mehrwertsteuerpflichtig. Und somit kann man sich natürlich nach dem aktuellen Stand 19% einfach sparen und physisch auf die Kursentwicklung spekulieren, auch in diesen sehr interessanten Metallen.
Aber man kann sich trotzdem ja, wenn man das Edelmetall haben möchte, das auch wieder aus diesem Lager dann mal holen, oder?
Das kann man jederzeit machen, es ist ja sein Eigentum. Nur man muss eben dann die Mehrwertsteuer begleichen.
Ja. Weil Sie das auch angesprochen haben, ich habe mal gelesen, Einbrecher gucken gerne in die Gefriertruhe zuerst. Also da sollte man das vielleicht nicht lagern. Aber Sie bauen ja auch ein eigenes Zentrum, wo man praktisch dann lagern kann. Wie weit sind Sie da und wer kann denn da Gold oder Metalle lagern?
Also wir haben den Fokus in dem Fall wirklich auf Schließfächern, weil wir da eine sehr, sehr hohe Nachfrage sehen. Da drin bestätigen sich auch unsere Kunden, die aktuell jetzt schon nachfragen, wann das Gebäude fertig sein wird. Wir streben noch immer eine Fertigstellung Ende April, Anfang Mai an. Wir sind quasi in den letzten Zügen, da freuen wir uns auch. Das wird eine Schließfachanlage mit über 2.500 Schließfächern werden, wo der Kundin, der Kunde einfach seine Werte sicher und anonym mit einem Schlüssel lagern kann. Und wir sind eben auch sehr, sehr zentral in Deutschland, in der Nähe von Würzburg, sodass wir davon ausgehen, dass die Schließfächer sehr, sehr bald auch belegt sein werden. Aufgrund auch der rechtlichen Ausgestaltung im Vergleich zu einer Bank wird hier ein Mietvertrag geschlossen, der so seine Vorteile hat, was Offenlegungspflichten und Sonstiges angeht.
Aber die Dinge, die man dort reinpackt, sind auch versichert?
Die Dinge, die man dort reinpackt, sind versichert. Der Tresor, in dem sich die Schließfachanlage befindet, ist die höchste Sicherheitsstufe, also vergleichbar hier in Frankfurt mit der EZB oder der Bundesbank. Von daher kann sich jeder sicher sein, dass das auf höchstem Niveau versichert und sicher ist.
Noch ein kurzer Ausblick für Gold, Edelmetalle. Sind Sie da bullisch für 2025?
Ich muss sagen, es ist ja immer für uns Edelmetallhändler sehr, sehr schwierig, weil wir in solchen Zeiten, wie wir es gerade haben, immer einen Run auf unsere Metalle sehen und auch die Kurse sich entsprechend entwickeln. Edelmetalle sind nun mal ein Krisenmetall und wir leben von Situationen, wie sie jetzt gerade auf der Welt sind. Selbst wenn ich sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicke, glaube ich nicht, dass wir die Hauptkonflikte Ukraine, Russland, China, Taiwan, BRICS-Staaten, wie entwickelt sich das weiter? Entkoppelung des Dollars von den Rohstoffen in 2025 weiterentwickeln werden hin zu einer Entspannung, hin zu einer positiveren Entwicklung, sodass ich definitiv davon ausgehe, dass die Entwicklung so weitergeht. Ob sie so schnell so weitergeht, wie wir es in diesem Jahr hatten, mit knapp 20% plus bis jetzt, glaube ich nicht. Aber ein realistisches Ziel bei Gold dürfte definitiv die $3.000 sein. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, das kommt ganz drauf an. Und bei Silber bin ich auch sehr, 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 sehr bullisch. Wir hatten die 1.000 Euro pro Kilo hatten wir schon. Dass wir uns Richtung $50 die Unze, was wir schon mal hatten, auch hinbewegen werden, definitiv in 2025. Und auch die Nachfrage entsprechend hoch bleibt, im institutionellen, aber auch im privaten Sektor.
Ich schaue mal in unseren Chat und wir haben auch schon eine Frage für Sie reinbekommen. Ich lese mal, ich sag mal nicht den ganzen Namen. Herbert fragt, ob man lieber Münzen Barren kaufen sollte und was Sie von so Jubiläumsprägungen halten.
Also zu Anlagezwecken kann man Münzen oder Barren kaufen, ist beides gleichwertig. Das hängt so ein bisschen zusammen, was man gerne damit machen möchte. Barren sind eben nicht so schön, die schaut man sich jetzt nicht ständig an und sind auch in der Anschaffung etwas günstiger, weil sie einfach keinen so hohen Prägeaufwand haben, was aber auf die Gesamtsumme gesehen ist, eher minimal ist. Zu sehen sind beide als gleichwertig. Sogenannte Jubiläumsprägungen oder Münzbarren oder Sammelauflagen sind unter Investmentgesichtspunkten nicht zu empfehlen, einfach weil der Aufschlag auf den jeweiligen Materialpreis zu hoch ist. Es ist ja so, dass manche sagen, ja, ich möchte aber eine Münze mit einem speziellen Hund drauf oder mit Star Wars oder mit was es alles gibt. Es ist nicht so, dass ich das nicht empfehle, aber man muss dazu sagen, aus Sammelleidenschaft ja, aus Investmentgesichtspunkt nein.
Veronika fragt, gehört ins Depot Gold und Silber und wenn ja, in welcher Verteilung?
Also definitiv gehört beides rein. Also ein Edelmetallportfolio sollte auch immer diversifiziert sein innerhalb der Metalle. Für Experten, die das schon länger machen und sich auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, empfehle ich sogar auch noch Platin oder und Palladium mit beizumischen. Wenn man gar nicht weiß, wie man damit anfangen soll, ist so eine Grundannahme am Anfang immer 80-20, 80% Gold, 20% Silber. Wobei man darauf achten sollte, eben das Silber in einem Zollfreilager zu kaufen und somit die Mehrwertsteuer zu sparen. Zusätzlich empfehle ich aber auch immer, sich einen kleinen Vorrat an Silbermünzen für zu Hause anzuschaffen. Die sogenannte Krisenwährung eignen sich Silbermünzen sehr gut. Die sind in so Plastiktubes verpackt, da passen 20 bzw. 25 Stück rein. Das ist eine Investition von 700, 800 Euro. Das würde ich immer physisch haben. Der Rest an Weißmetallen gerne eingelagert im Zollfreilager.
Und Martin fragt, ich habe zu Hause Edelmetalle, muss ich die versichern?
Sollte man, allein auf dem, wegen dem Wert. Grundsätzlich ist in einer Hausratversicherung Edelmetall bis zu einem gewissen Wert mitversichert. Übersteigt der Wert dessen, was man verwahrt zu Hause, so seine Komfortzone, und die ist bei jedem anders, sollte man sich über Alternativen oder zusätzliche Verwahrmöglichkeiten einfach Gedanken machen. Da kommen wir wieder zum Schließfachthema zum Beispiel oder eben in die Sammel- oder Einzelverwahrung.
Sollte man, ich weiß nicht, der Versicherung sagen, ich habe 20.000 Euro in Gold praktisch zu Hause, sonst sagen die irgendwann, wenn das mal weg ist, ja, genau. Woher sollen wir das nachvollziehen?
Also ab einem gewissen Umfang muss man das der Versicherung sagen, dass es versichert ist, muss dann auch die ganzen Kaufbelege und Nachweise bringen. Da ist aber jede Versicherung anders, deswegen sollte jeder seinen Hausratsversicherungsschein einmal angucken, wenn er da eine Frage hat. Und ich glaube, bei 20.000 Euro sind wir da schon drüber bei manchen Versicherungen, deswegen lieber gucken. Wenn der Goldpreis jetzt so hoch ist, vor 5 Jahren, wenn man sich 4 Krüger-Renter gekauft hat, dann ist man jetzt schon über 10.000 Euro.
Also hier sind noch einige Fragen reingekommen. Wir sammeln die natürlich auch, liebe Zuschauer, und Experten werden sich wahrscheinlich dann auch noch mal bei Ihnen melden. Wir können leider nicht alles jetzt hier in dem Live-Kongress auch beantworten. Erst einmal vielen Dank an Tino Leukert.
Sehr, sehr gerne.
So, und wir haben jetzt hier einen fliegenden Wechsel und bauen auch kurz um. Denn jetzt kommt Chris Pampel vom Deutschen Edelsteinkontor und unser Thema, keine Überraschung, sind natürlich Edelsteine, Farbedelsteine in Investmentqualität. Ich begrüße Chris Pampel, herzlich willkommen hier an der Börse.
Ja, vielen Dank, freue mich, dass ich hier bin.
Sehr, sehr gerne, und ich erinnere mich auch noch gut an eins unserer letzten Interviews, da war das Thema Rubine ganz weit oben und da wurde auch gerade der Estrella de Fura versteigert. Das war eine enorme Summe, die da gezahlt wurde. Dieses Bild ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung geraten. Vielleicht davon ausgehend, wie haben sich denn Rubine jetzt entwickelt?
Ja, wir hatten in 2023 ein sensationelles Jahr für Rubine in Investmentqualität. Wir hatten Preissteigerungen bis zu 90%. Das war natürlich sensationell. Und wir hatten die Befürchtung oder wir wollten abwarten, wie sich das in 2024 entwickelt. Und wir haben jetzt im ersten halben Jahr keinen Rücksetzer erlebt, sondern die Preise waren auf einem stabilen Niveau. Und jetzt im letzten halben Jahr sind tatsächlich auch die Preise in Investmentqualität wieder leicht angestiegen bei den Rubinen und haben damit ihren Ruf alle Ehre gemacht als stabiles, krisensicheres Investment.
Ich glaube, wir haben jetzt beide das Wort Investmentqualität so oft genutzt. Vielleicht sollten wir den Zuschauern auch einmal zum Verständnis erklären, was bedeutet das überhaupt?
Ja, bei Edelsteinen ist tatsächlich wirklich entscheidend, dass man, wenn man als Investment einen Farbedelstein kaufen möchte, die Qualität stimmt. Das heißt, man muss auf die Qualität, die Qualität ist das A und O. Und Investmentqualität bedeutet, dass dieser Stein, dieser Edelstein, ich sag mal, in seinen Eigenschaften Topwerte erzielt, was die 4Cs anbetrifft, dass er auch Mindestgrößen erreicht. Gerade beim Rubin geht es erst ab 1 Karat los, beim Smaragd ab 1,5 Karat, beim Saphir ab 2 Karat. Und dass diese Steine darüber hinaus eben noch bis auf Schliff und Politur unbehandelt sein müssen. Das heißt wirklich der natürliche Stein mit nahezu perfekten Eigenschaften. Und last but not least wäre es dann bei Investmentqualität auch noch das i-Tüpfelchen, wenn das Herkunftsland stimmt. Das heißt, wenn der Stein aus einer wirklich begehrten Mine kommt, wo aktuell noch Material gefunden wird und damit der Zukunftsbonus, also das Wertsteigerungspotenzial, noch wunderbar gegeben ist.
Gleich noch eine Nachfrage. Was sind denn die 4 Cs?
Das wäre einmal Color, C, die Farbe, dann haben wir Cut, den Schliff, dann haben wir Clarity, die Reinheit und dann noch Karat, das Gewicht, die Größe, das sind die 4 Cs. Und vielleicht noch eine Ergänzung, um das abzurunden. Bei den Investmentqualitäten ist es entscheidend, dass auch zu den Mindestgrößen die Mindestkaufpreise passen. Das heißt also, wenn ein Rubin Top-Qualitäten erzielt in seinen 4Cs und mindestens ein Karat groß ist, dann beginnt die Investmentqualität ab ca. 18.000 Euro. Bei Saphir und bei Smaragd geht es ab ca. 12.000 Euro los.
Warum ist das so wichtig, auf diese Investmentqualität zu setzen, wenn man vielleicht andere Edelsteine doch günstiger vielleicht kaufen kann?
Ja, wenn es um Investment geht, dann geht es natürlich um Werterhalt und auch um Inflationsschutz. Und wir können uns jetzt zum Beispiel mal die Grafik anschauen, die wir jetzt gleich einblenden, von den Smaragden zum Beispiel. Da sehen wir hier seit 2007 die Wertentwicklung von Smaragden in hoher Qualität, sprich Investmentqualität, und Smaragden in niedriger und mittlerer Qualität. Und da sieht man auf den ersten Blick, denn seit 2007, dass tatsächlich die Investmentqualität sich deutlich positiver entwickeln. Und unten sehen wir dann auch nochmal die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre. Und ein einfaches Beispiel für jeden Anleger, nachvollziehbar, mal angenommen, ein Anleger hätte vor 10 Jahren 50.000 Euro gehabt und hätte davon 25.000 Euro genommen und in einen 9-Karäter Smaragd investiert in mittlerer Qualität, dann hätte er in den letzten 10 Jahren Stand heute keine Wertentwicklung, der würde genau noch heute 25.000 Euro kosten. Hätte er aber die anderen 25.000 in einen Smaragd investiert in Top-Qualität, der aber vielleicht nur halb so groß ist, dann hätte er seinen Einsatz bis heute ja nahezu verdoppelt. Das heißt also, wenn wir jetzt noch die Inflation berücksichtigen der letzten 10 Jahre, dann haben wir tatsächlich ausschließlich, und das ist die Kernaussage, in den Investmentqualitäten einen Vermögensschutz, einen Inflationsschutz, der essentiell und wichtig ist.
Ist das vielleicht auch das Stichwort, weil Wertsteigerung ist ja immer super, wenn man den Wert steigern kann. Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen wie Gold, dass man möglichst in einer kleinen Konzentration einen Wert erhalten kann, der gegen Inflation schützt und im besten Fall auch noch im Wert steigt?
Ja, tatsächlich beim Edelstein geht es in erster Linie um Vermögenserhalt. Das heißt also, es ist ein Edelstein, ein Sachwertinvestment, wo ich auf kleinsten Raum maximal Vermögen konzentrieren kann. Und das in einer Assetklasse, die nicht wie die etablierten Assetklassen Immobilien, Gold und Wertpapiere staatlichen Interessen unterliegen und auch nicht in diesem Maße registriert werden, wie zum Beispiel Immobilien oder Wertpapiere. Und damit natürlich wunderbar geeignet sind, um Vermögenswerte, große Vermögenswerte über Krisen hinweg in die Zeit nach einer Krise zu transportieren. Und dann natürlich mit dem Anspruch inflationsgeschützt. Deshalb ja. Wir haben also den Vermögensschutz an erster Stelle und natürlich mit der richtigen Qualität dann auch den Inflationsschutz drin. Beide Komponenten.
Jetzt stelle ich mir als Laie so die Frage, man spricht immer so, sage ich mal, über Diamanten. Sie haben jetzt über Rubine gesprochen, Smaragde, das sind Farbedelsteine. Gibt es da Unterschiede? Worauf muss ich da noch achten?
Ja, wenn wir über Edelsteine sprechen, weiß ich aus Erfahrung, kommt natürlich der Diamant als erstes in die Köpfe der Anleger. Und das ist sicherlich zurückzuführen auf diese gigantischen Marketingkampagnen der Schmuckindustrie, die den Diamanten als den Edelstein schlechthin geframed haben. Wenn wir uns aber seine Eigenschaften anschauen, vor dem Hintergrund eines Investments, dann muss man ganz klar sagen, ist der Diamant als Investment nicht geeignet. Er kommt zum einen viel zu häufig vor. Wir haben seit Jahren, oder man kann eigentlich schon sagen, seit den 70er Jahren nicht wirklich inflationsbereinigt ein Asset, was performt hat, was einen Vermögenserhalt gewährleistet hat. Und daher sollte der Anleger da kritisch sein, wenn es um Diamanten als Investmentanlage geht. Wir sehen bei den Farbedelsteinen geologische Seltenheit. Die kommen viel, viel seltener vor. Es werden viel, viel weniger Fundstätten nur erschlossen und Edelsteine gemint. Und sie sind gerade in Asien und Indien in den letzten Jahren immer mehr im Fokus, weil die neue Mittelschicht, die da entstanden ist, auch traditionell eher den Edelstein als Vermögenswert nachfragt. Und ja, dieser Gap zwischen sinkenden Fördermengen, steigende Nachfrage, das ist wunderbare Grundlagen für ein solides Investment.
Woher kann ich mir denn sicher sein, wenn ich jetzt als Anleger Steine kaufen will, Farbedelsteine, dass der echt ist, dass der die Qualität auch hat, die vielleicht mir angeboten wird? Aber woher weiß ich, dass das echt ist?
Ja, der Punkt ist, dass zu jedem Edelstein genau 2 Dokumente dazugehören. Das ist zum einen ein Befundbericht, da wird der Stein eindeutig beschrieben und dokumentiert. Und man kann jeden Stein anhand des Befundberichts eindeutig zuordnen. Der Hase im Pfeffer liegt allerdings bei den richtigen Laboren. Denn es gibt nur wenig Labore, die internationalen Standard gerecht werden und mit den Steinen auch später mal handelbar sind. Das wäre jetzt zum Beispiel in der Schweiz die GAS oder in Deutschland die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung. Das wären anerkannte Labore. Jetzt ist es allerdings tatsächlich eine Herausforderung, dass der Anleger, der Investor jetzt beurteilen soll, ist denn dieser Stein wirklich mit seinen Eigenschaften ein Investmentstein und Investmentqualität? Und da kommt jetzt ein zweites Dokument ins Spiel, was essentiell ist, nämlich ein Wertgutachten von dem vereidigten Sachverständigen der IHK, der jetzt die Qualitätseigenschaften untersucht, also die 4Cs genauer untersucht und dann entsprechend die Qualität ermittelt, dann über eine sorgfältige Marktrecherche den Wert ermittelt und auch dokumentiert und dafür haftet. Und jetzt kommt es, aufgrund seiner frei von Interessenkonflikten erstellten Expertise wird ein einzelner Wiederbeschaffungswert ermittelt und dokumentiert, der unmittelbar ein Indikator für die Qualität des Steins ist. Das heißt also, je höher natürlich die Qualität ist, desto höher ist der dokumentierte Wert. Und deshalb kann ich ablesen, anhand des Wertes ist es Investmentqualität, indem ich die Mindestpreise beachte. Beim Rubin zum Beispiel, ein Karat Investmentqualität, muss das Gutachten mal mindestens 18.000 Euro Wert aufweisen und dokumentieren. Und alles drunter ist demzufolge alles, aber keine Investmentqualität, eher Schmuckqualität. Alles, was diesen Wert übersteigt, da reden wir wirklich von Steinen, die für Investments in Frage kommen.
Muss in so einem Gutachten dann auch drinstehen, wo der herkommt? Die andere Frage ist noch, kann ich da Kinderarbeit oder irgendwelche schlimmen Dinge eigentlich ausschließen?
Also bei den Diamanten ist es zur Abgrenzung bis heute tatsächlich so, dass es kein technisches Verfahren gibt, um die Herkunft eines Diamanten eindeutig im Labor festzustellen. Man versucht über Dokumente die Herkunft festzustellen, aber der Anteil der Blutdiamanten ist sicherlich zurückgegangen, aber immer noch vorhanden. Bei den Farbedelsteinen dagegen kann man von vornherein sagen, die kommen aus keinen Konfliktgebieten zum einen und zum anderen. Man kann in einem Labor zweifelsfrei die Herkunft ermitteln und dokumentieren. Und das ist auch wichtig, um im Hinblick auf Wertsteigerungspotenzial, wir haben vorhin über das Herkunftsland gesprochen, auch einen Inflationsschutz mit drin haben. Denn es gilt, das Herkunftsland in den Befundbericht mit zu erfassen. Das ist dann wiederum entscheidend für den Zukunftsbonus, für zukünftige Wertsteigerungen. Also, um die Frage abschließend zu beantworten, wir achten beim Import darauf, dass die Ware erstmal Fairtrade gehandelt ist. Das heißt also, dass die UN-Menschenrechte eingehalten worden sind, dass faire Löhne gezahlt werden, dass die Menschen ordentlich versichert sind. Das können wir sicherstellen, indem wir einkaufen. Und dann lassen wir auch im Labor das Herkunftsland dokumentieren. Da ist erstmal ersichtlich, wo kommt er her. Und dann haben wir auch die Grundlagen geschaffen für Wertsteigerungspotenzial.
Also ganz wichtig und auch wichtige Anhaltspunkte und Tipps von Ihnen. Vielen Dank dafür, worauf man achten muss. Kommen wir vielleicht nochmal zum Beginn des Interviews. Da haben wir über diesen Rubin gesprochen, der da wahnsinnig toll versteigert wurde, Estrella De Fura. Gab es in diesem Jahr vielleicht auch weitere Versteigerungen, die so für Aufsehen erregt haben oder Ergebnisse?
Ja, wir haben tatsächlich bei den Smaragden eine sehr interessante Entwicklung verfolgt. Es gibt ja nur noch zwei nennenswerte Abbaugebiete mit Kolumbien und Sambia. Russland ist ja aus bekannten Gründen ausgeschieden mittlerweile. Und seit einem Jahr mittlerweile ist auch Sambia als Fundstätte nahezu erschöpft. Da kommen keine Materialien mehr auf den Markt oder nur noch ganz, ganz wenige. Das heißt, wir haben ausschließlich nur noch Kolumbien als Hauptförderland für Top-Smaragde. Und wir hatten jetzt im Sommer, im Juli diesen Jahres, eine Hochzeit verfolgt, und zwar die Hochzeit des Sohnes des 11. reichsten Mannes der Welt. Die Ambani-Familie, das ist der reichste Inder, hat geheiratet. Und wenn man da, der Zuschauer, der Investor, mal googelt, dann wird man feststellen, dass gerade der Smaragd, der eine besondere Bedeutung hat in Indien und China, zu dieser Hochzeit regelrecht präsentiert worden ist. Und Vertreter der Politik, der Wirtschaft und des Showbiz dort eingeladen waren, tollen Schmuck präsentiert haben, immer im Zentrum Smaragde in gigantischer Größe und toller Qualität. Und das hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass bei Auktionen wir bei Christie's und bei Sotheby's Versteigerungen erlebt haben, dass Smaragde, die mit 350.000 US-Dollar bewertet waren, für über 750.000 US-Dollar verkauft worden sind. Also auch da sehen wir jetzt eine Entwicklung, begrenztes Angebot auf der einen Seite, Sambia ist weggebrochen, auf der anderen Seite steigende Nachfrage, gerade aus China und Indien, was natürlich in dem Falle wieder ein Gap erzeugt, wo wir steigende Preise sehen, und es bleibt spannend zu verfolgen, wie wir was 2025 passiert.
Kann ich daraus schließen, dass Smaragde besonders interessant sind?
Ja, wenn wir heute mit dem Anleger sprechen und wir ein Portfolio zusammenstellen, dann achten wir auf alle Fälle darauf, dass der Smaragd mit enthalten ist und sensibilisieren darauf.
Auch für Sie, Herr Pampe, sind schon mal Fragen reingekommen und ich habe hier schon mal so ein paar rausgesucht. Anne fragt, ich bin sehr interessiert, bekommt man solche Steine auch beim Juwelier?
Nein, eher nicht. Also beim Juwelier muss man ganz klar abgrenzen, geht es eher um die sogenannten Schmuckqualitäten, die niedrigen und mittleren Qualitäten. Und die hohen Qualitäten, die Investmentqualitäten, die findet man nur bei Spezialisten.
Dann auch nochmal auf die Diamantenfrage, das scheint hier auch auf Interesse gestoßen zu sein. Carsten fragt, es gibt ja auch Anbieter, die Diamanten als Wertanlage empfehlen. Wie ist da Ihre Meinung zu?
Also wie ich es schon erwähnt habe, ich kann nur sensibilisieren und an der Stelle darauf hinweisen, unserer Meinung nach ist der Diamant nicht geeignet als Investment. Ich bringe dazu nochmal zwei Zahlen. Es werden jedes Jahr alleine für die Schmuckindustrie im Diamantenbereich 9 bis 10 Tonnen abgebaut. Wenn wir uns die Farbedelsteine anschauen, Rubin, Saphir, Smaragd zusammen, reden wir gerade mal von 600 Kilogramm und nur 2% davon, also ca. 15 bis 18 Kilogramm, sind von Investmentqualität. Das heißt also, dieses begrenzte Angebot, diese Seltenheit, diese Attraktivität und diese Begehrtheit seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden ist ein als Wertspeicher deutlich besser geeignet.
Enrico fragt, solche Steine sind toll, aber gibt es dafür wirklich einen Markt? Man will die Steine ja auch irgendwann vielleicht mal wieder verkaufen.
Ja, absolut berechtigte Frage. Deshalb bei den Farbedelsteinen ist es so entscheidend, dass man auf die Big Three setzt. Das heißt, lieber Abstand nehmen von Nebenwerten oder von vermeintlichen Geheimtipps, ja, wo Handelbarkeiten nicht überschaubar sind und eingeschränkt sind. Aber gerade bei Rubin, Saphir, Smaragd, das sind die Klassiker, die sind seit Jahrhunderten als Farbedelsteine weltweit bekannt, werden also bequem gehandelt. Es ist allerdings so, man muss natürlich einen versierten Händler beauftragen beim Verkauf, ähnlich wie bei Immobilien auch. Braucht man die Expertise von einem entsprechenden Händler. Wir bieten diese unseren Kunden an. Wir unterhalten auch unter anderem eine eigene Handelsplattform, wo wir diese Steine auch wieder zum Kauf anbieten können. Und beim Wiederverkauf sollte man dann darauf achten, dass man in etwa 3 bis 12 Monate mal einkalkulieren soll, um bestmöglich auch einen Stein wieder zu verkaufen und einen guten Preis zu erzielen. Ansonsten ist es in der Kombination zur Ergänzung in einem gut strukturierten Portfolio, glaube ich, in diesen Tagen eine sehr interessante Assetklasse.
Sagt Chris Pampel von Deutschen Edelsteinkontor. Vielen Dank, dass Sie heute mal so einen tiefen Einblick gegeben haben. Ich glaube, da war für viele was dabei. Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Koch.
So, und wir machen hier wieder Platztausch, kurzer Umbau. Und zurück ist Rolf Pieper. Herr Pieper, Sie haben hier schon einige tolle Experten verpasst im Prinzip, aber Sie wissen, Sie kennen die Themen ja. Also ja. Mit Edelmetallen und Edelsteinen, Farbedelsteinen haben wir, glaube ich, schon mal zwei super Themen hier gehabt. Bei Ihnen geht es ja auch immer um ein ganzheitliches Konzept. Ja. Wie sieht denn so ein Konzept aus?
Naja, Konzept, wie der Name schon sagt, braucht ja erstmal Denkkraft. Man braucht eine Erfahrung, Expertise und dann natürlich einen Plan dazu. Ja? Und diese konzeptionelle Leistung ist genau das, was beim Vermögensschutz bei vielen fehlt. Es ist einfach nicht da. Hier gibt es ein Webinar, da gibt es ein Webinar, da gibt es irgendeine tolle Goldnacht, wo irgendeiner alle glücklich macht, aber es ist nichts aufeinander abgestimmt. Denn die konzeptionelle Lösung sagt, kurz-, mittel-, langfristig und vier Dinge in den Fokus, nämlich Rendite, Liquidität, Altersversorgung, Werterhalt. Das muss aufeinander abgestimmt werden. Und dann kommt der Feinschliff. Der Feinschliff, und der Feinschliff heißt, was sind deine Ziele, Wünsche in der Zukunft? Ja? All das macht das Konzept. Ja? Und gerade, wir sprechen ja hier über Vermögensschutz, gerade im Vermögensschutz ist das essentiell wichtig. Denn Gold kaufen und Gold kaufen ist ein Riesenunterschied. Und Gold im Garten vergraben oder Gold in einem Zollfreilager mit einer guten Konzeption zu haben, ist ein sehr wichtiger Unterschied. Und das Zweite ist ja das Thema Knappheit. es ist ja meins, in meinem gerade veröffentlichten Buch beschreibe ich das ja auch, alles, was von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar ist. Ja? Und da fallen all die Themen des heutigen Tages ja mit rein. Also wir hatten ja schon Gold und wir hatten Edelmetalle insgesamt und wir hatten natürlich die Edelsteine. Aber das kann man natürlich noch erweitern um Kunst, ihr Spezialthema, bis hin zu nachwachsenden Rohstoffen. Das ist mein Ansatz. Und ich bin tief davon überzeugt, dass dieser Ansatz dauerhaft besser ist als jede isolierte Lösung. Und das beweisen wir ja auch schon seit Jahren. Und das Schönste ist immer, wenn Menschen mir schreiben und sagen, Pieper, ich habe sie bei Herrn Koch gesehen und ich habe das so umgesetzt und vielen Dank, ich kann ruhig schlafen. Das ist das Beste. Dann weiß ich, konzeptionelle Lösung hat gewirkt.
Und ich werde übrigens auch sehr oft auf Sie angesprochen, Herr Pieper. Sie gehören ja hier schon mit zur Familie praktisch.
Inventar,
ja, Inventar, das Börseninventar.
Genau.
Wenn man jetzt sagt, ich möchte etwas vielleicht ändern an meinen Finanzen, ich möchte mal, dass dann Experte drüber guckt. Wie gehen Sie daran? Kann man sich an Sie wenden?
Genau, das ist ja das Entscheidende. Wissen Sie, alle, die anonymisiert jetzt im Netz unterwegs sind, Klickgeschäft machen, nennen wir es mal so. Große Marketing-Kongresse haben ja einen Vorzug nicht. Sie haben den Experten niemals in die Augen geschaut und er hat ihnen noch nie gegenüber gesessen. Das ist genau das. Deswegen bin ich in der Menge limitiert. Ja? Aber in der Leistung gehe ich die höchste Gefahr ein. Die Menschen kennen mich. Sie wissen, das ist der Pieper und dem, wenn Vertrauen gebrochen wird, komme ich da nicht mehr an den Tisch. Also mache ich immer Höchstleistung und setze mich, und das traue ich mich, und viele von denen, die große Experten sind und die Welt totreden und alles geht unter und Great Reset und all das, mache ich alles nicht. Ich bin ein lösungsorientierter Mensch, traue mich, zu den Menschen zu gehen, traue mich, das auch nach Jahren wieder zu tun. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen schöne Geschichte erlebt, eine Kundin, die ich vor 10 Jahren beraten habe, damals meine Dienstleistung in Anspruch genommen hat, hat gesagt, Pieper, ich habe alles geprüft, ich komme zu dir wieder zurück. Das ist das Beste, ja. Und um auf die Frage konkret zu kommen, ich muss wissen, was ist da, was ist der Ist-Bestand, was ist das Soll, und dann schneide ich daraus mit meinem Team ein Konzept und den Experten, den Top-Experten, die hier heute auch dabei sind.
Also Maßschneider sind Sie auch noch.
Ja, das ist genau der richtige Begriff. Es ist Maßanzug statt Konfektionsware. Es ist genau das, Maßanzug.
Und man kann sich einfach an Sie wenden und dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Genau. Wir haben ja, meine Webseiten sind ja bekannt. Dort kann man einmal ein Gespräch buchen, das geht dann online. Aber ich scheue mich ja auch nicht, meine Handynummer rauszugeben. Die findet man überall im Netz, einfach anrufen oder bei meinem Team in Liechtenstein anrufen. Und dann gibt es das persönliche Gespräch. Viele sind im Übrigen überrascht, wenn ich selber am Telefon bin. Das erlebe ich auch immer wieder. Oh, Herr Pieper, selber? Ja, bei uns geht das so.
Herr Pieper, jetzt spreche ich mit einem Ihrer Mitarbeiter aus dem Team, Marcel Verscheeren.
Genau.
Und da geht es um nachwachsende Rohstoffe.
Ja.
Ich will eigentlich noch gar nicht so viel verraten, aber auch ein spannendes Thema.
Absolut. Ist ein gigantischer Markt geworden, die nachwachsenden Rohstoffe. Also ist nicht nur dieser Green Deal, der sich dahinter verbirgt, sondern es gibt da zwei Segmente, die ich sehr bevorzuge bei den nachwachsenden Rohstoffen. Einmal der Luxusmarkt und einmal natürlich Grundnahrungsmittel. Und da bin ich überzeugt, dass er da gleich tolle Erkenntnisse mitbringt.
Und wir haben wieder einen fliegenden Wechsel. Die Herren tauschen gerade die Stühle und bei mir ist jetzt Marcel Verscheeren. Er ist im Team von Rolf Pieper bei der Triconcept AG aus Liechtenstein. Erstmal herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Herr Koch.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Und wir haben auch schon so viel positives Feedback hier von unseren Zuschauern bekommen. Und wir wollen ein Thema besprechen, was vielleicht nicht so ganz gängig ist und so oft besprochen wird, nämlich nachwachsende Rohstoffe. Und da fragen sich einige vielleicht erstmal, was ist das überhaupt? Wenn man darüber redet, die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist da ganz positiv.
Auf jeden Fall. Also im nachwachsenden Rohstoffmarkt hat sich einiges getan. Wenn wir uns mal so die letzten 20 Jahre angucken, hatten wir da wirklich Wachstumsraten von Richtung 300%. Und es ist schon echt bemerkenswert, was da alles so passiert ist, weil sich ja bis heute auch noch nicht so viele Menschen da im Detail mit beschäftigt haben.
Vielleicht sagen wir einmal ganz kurz, was sind denn nachwachsende Rohstoffe?
Nachwachsende Rohstoffe sind verschiedene Dinge. Das kann mal sein, dass man in Holz zum Beispiel investiert, was Holz, was verarbeitet wird in Möbel oder andere Dinge. Und es gibt halt auch nachwachsende Rohstoffe, die im Bereich zum Beispiel Mango sind. Das heißt, dann geht es um die jeweilige Frucht. Oder es geht zum Beispiel um einen sogenannten Adlerbaum, wo zum Beispiel ein sogenanntes Öl, Liquid oder Oat wird es genannt, entsprechend verarbeitet wird. Genau.
Wo kommen denn nachwachsende Rohstoffe vor und welche Bedeutung haben die so?
Ja, sie kommen im Wesentlichen oft aus dem Bereich Asien, weil da die klimatischen Bedingungen meistens am besten sind, dass sie dort gut gedeihen können. Und das ist so der Bereich, wo sie grundsätzlich herkommen.
Kann man sagen, auf dem Investmentmarkt, dass die eine Bedeutung auch wirklich schon erlangt haben?
Auf dem Investmentmarkt haben sie grundsätzlich schon eine hohe Bedeutung erlangt, nur glaube ich bei dem Einzelnen, bei dem Privatmann zu Hause vielleicht noch nicht ganz so stark. Man hört ja immer wieder, dass der ein oder andere große Anleger oder sehr vermögende Person schon in Wälder und andere Sachen investiert hat. Und dann denkt der ein oder andere, ja, ist das überhaupt für mich ein Bereich? Bin ich vielleicht zu klein dafür? Das sind ja auch Gedanken, die wir immer wieder bei uns wiedergespiegelt bekommen in den Gesprächen. Bin ich überhaupt in der richtigen Größe oder brauche ich ganz, ganz viel Geld dafür? Weil ein Wald hört sich ja immer groß an nach sehr, sehr viel Fläche.
Welche Rohstoffe sind denn vielleicht besonders attraktiv in Bezug auf Investments?
Also im Bereich der Investment gibt es verschiedene, die sich so ein bisschen mittlerweile über die letzten Jahre herauskristallisiert haben, auch was für, sage ich mal, Privatanleger, das sind ja so unsere Zuschauer auch wahrscheinlich heute hier überwiegend, ist es eher so, dass man im Bereich zum Beispiel Mango sehr, sehr stark ist, weil da geht es zum Beispiel um die Nom Dak Nai, das ist die sogenannte Frucht, die von dem Baum gespendet wird und die dann entsprechend verkauft wird weltweit, also exportiert wird. Und ein zweiter Bereich ist, wie ich das eben schon mal ganz kurz angesprochen habe, der sogenannte Agarwood-Baum, zu Deutsch Adlerholz. Herr Pieper hat es auch schon mal gesagt, das sogenannte Paradiesholz, wie die Buddhisten das entsprechend nennen. Und diese spenden dann entsprechend ein sogenanntes Liquid, was Oat heißt und was in der Industrie für Schönheit benutzt wird. Kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer drauf.
Ja, mich würde auch interessieren, welche Branchen und vielleicht Endmärkte am Ende sozusagen dann auch davon profitieren.
Genau, also beim Thema Mango ist es zum Beispiel so, da geht es wirklich bis zu ganzen Staaten und die dann wiederum Endkunden in ihren jeweiligen Lebensmittelgeschäften versorgen. Also da sprechen wir wirklich bei Mango über Nahrung. Und wenn wir über das Thema Agarwood, in dem Sinne Oat, sprechen, dann sprechen wir mehr über das Luxussegment, wo zum Beispiel federführend auch der Bereich der Parfümindustrie sehr stark vertreten ist.
Gibt es da irgendwelche Risiken? Also wie sicher ist so ein Investment? So ein Wald kann vielleicht abbrennen oder eine Mango kann verfaulen. Also gibt es da irgendwelche Risiken?
Genau, also grundsätzlich muss man sich natürlich immer überlegen, mit welchem Partner mache ich das zusammen? Also erstmal, in welchem Land ist das? An welchem Standort genau? Wie lange hat dieser Plantagenbetrieb auch schon Erfahrung in diesem Bereich? Und dann muss ich natürlich gucken, sind die Sachen auch abgesichert, weil es gibt mittlerweile für all diese Sachen, ähnlich wie man das heute schon, wo heute über Edelmetalle gesprochen wird, gibt es auch ähnliche Versicherungslösungen für diese nachwachsenden Rohstoffe, die dann bis hin zu einer sogenannten Anwachsgarantie, also auch während des Prozesses. Und da haben Versicherungen mittlerweile viele Anforderungen auch gestellt, damit überhaupt das auch einem Endkunden nachher zugänglich ist, genau aus diesen Gründen, die sie, weil da ist ja mal Verbraucherschutz und andere Sachen immer sehr weit fortgeschritten, ne? Gerade wenn es um Endkunden geht.
Sie haben jetzt Mangos und Adlerholz angesprochen. Welche wirtschaftlichen Vorteile bieten die denn?
Sie meinen jetzt für den Endkunden praktisch, wenn er sagt...
Für den Anleger dann.
Genau, wenn er es macht. Das ist grundsätzlich so. Sie haben unterschiedliche Laufzeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Adlerholz, das Agarwood nimmt, haben wir Laufzeiten bei 7 Jahre oder ein bisschen mehr. Das hängt immer von der Vereinbarung mit der Plantage ab. Bei, sage ich mal, Mango sind wir eher längerfristig. Das muss man dann für sich selber oder vielleicht auch für die nachfolgende Generation, wo wir Laufzeiten bis zu 28 Jahre haben. Und bei beiden sind wir auf jeden Fall im, sage ich mal, deutlichen zweistelligen Bereich, was die jährliche Rendite angeht. Und das finden mittlerweile viele unserer Kunden relativ in der Gesamtansicht, wenn sie jetzt Edelmetalle, andere Dinge haben, dann super spannend als Ergänzung einfach dafür. Und oft wird es mittlerweile auch als Vererbung an die nächste Generation teilweise benutzt.
Wie läuft das ab, wenn ich dann da investieren will? Also das mache ich dann über Tri-Concept zum Beispiel und Sie wickeln alles ab oder werden mir die Mangos nach Hause geliefert und ich verkaufe die auf dem Markt?
Nein, also grundsätzlich machen wir mit Ihnen eine gesamte Strategie nach der sogenannten Tri-Versifikation. Die haben wir ja bei Ihnen schon oft mit Herrn Pieper gehört. Und dann wird der einzelne Bestandteil, der zum Beispiel Mango oder Agarwood, je nachdem, was der Einzelne dann präferiert von der Laufzeit her, wird dann entsprechend besprochen, dann umgesetzt und dann wird der Kontakt praktisch direkt zu der Plantage gemacht und gesagt, okay, das ist das, was wir machen, ich will gerne so und so viele Bäume haben, weil es ist auch so, dass man wirklich direkt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, in Bäume, in das Eigentum der Bäume, ähnlich wie bei Edelmetallen investiert und nicht in ein, denken wir, Leistungsversprechen einer Plantage, sondern wirklich konkret in die Bäume. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied, wo, glaube ich, Anleger stark darauf achten sollten, wenn sie sich für solch eine Lösung entscheiden, weil es gibt halt auch im Umfeld andere Bewerber, die dann Zertifikatslösungen oder andere Sachen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Nur wir legen ja immer, das kennen Sie von Herrn Pieper, alles, was man physisch anfassen kann und in direkter Besitz auch klar zuordnenbar ist.
Kann ich meinen Baum dann in Asien besuchen und meine Mango mal probieren?
Genau, Sie können auch wirklich nach Asien, also sprich in dem Fall nach Thailand kommen. Herr Pieper macht in der Regel einmal im Jahr eine solche Reise und es ist auch insofern ganz schön, man hat wirklich die Möglichkeit über einen, heutzutage ist man ja ein bisschen digitaler aufgestellt, über einen QR-Code auf ein paar Meter genau zu sehen, wo der Baum ist. Und das ist für Anleger dann natürlich schon spannend, wenn sie mal wirklich die Reise dahin machen und sagen, übrigens, ich bin Plantagenbesitzer und schauen wir jetzt mal einen Baum an.
Also Videochat mit dem eigenen Baum fast.
Ja. So könnte man das sagen, ja, genau, genau.
Wenn ich als Anleger das interessant finde, wie geht man dann vor?
Also grundsätzlich, so wie Herr Pieper das heute vermutlich schon hier bei Ihnen auch gesagt hat, treten Sie über unsere Webseite oder per Telefon oder E-Mail mit den bekannten Daten mit uns in Verbindung. Und dann machen wir mit Ihnen den Konzeptansatz und sprechen dann zum Beispiel über dieses einzelne Konzeptbereich der Bäume, legen dann fest, wie viele es sein soll. Und dann organisieren wir mit Ihnen zusammen, also mit dem Anleger, dann mit der Plantage zusammen, okay, das soll so und so abgewickelt werden und gehen dann die einzelnen Schritte, also wir nehmen Schritt für Schritt denjenigen an die Hand, genau.
Und auch hier haben wir eine Zuschauerfrage von Oliver. Ab welchem Betrag kann ich beim Adlerholz denn dabei sein?
Auch sehr spannende Frage, ist bei Adlerholz und Mango fast ähnlich. Es geht ab 7.500 Euro los und dann kann man sich in verschiedenen Tranchenschritten dann weiter erhöhen, hängt immer von dem Geldbeutel ab. Und da sagen uns halt viele, okay, 7.500 Euro, das ist eine Größenordnung, mit der kann ich arbeiten. Und es sind nicht Unsummen, die für, sag ich mal, Normalsparer ja eher außer Reichweite meistens sind.
Ein spannendes Thema. Vielen Dank, Marcel Verscheeren, für den Einblick in nachwachsende Rohstoffe.
Vielen lieben Dank, Herr Koch, für die Einladung.
So, und wir machen wieder einen fliegenden Wechsel und bauen hier um. Und diesmal muss ich mich mal schnell auf die andere Seite begeben. Und Rolf Pieper kommt zurück. Herr Pieper, so, jetzt sitzen wir. Und ich übergebe das Zepter jetzt an Sie.
Zum ersten Mal in meinem Leben das Zepter hier bei Inside Wirtschaft in der Hand. Vielen Dank dafür. Ja, Sachwerte, das haben die Menschen ja heute gehört, sie sind ja gut für Soft Landing, nennen wir es mal so, im Rahmen des Vermögensschutzes. Und ein Markt spielt da immer eine größere Rolle, ist nämlich der Kunstmarkt. Und im Kunstmarkt merken wir ja Auktionsergebnisse. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Auktionsergebnisse sind mal von 102 Millionen auf mittlerweile 61 Milliarden gestiegen. 2022er Zahlen. Der Gesamtkunstmarkt ist 67 Milliarden stark. Also das ist schon echt sehr, sehr wertvoll, insbesondere auch als generationsübergreifende Lösung. Aber zuerst mal muss man ja das Feuer dafür wecken. Und da habe ich ja genau den richtigen Mann, der das Feuer dafür geweckt hat. Er ist natürlich hier ein Experte an der Frankfurter Börse. Alle kennen ihn von Inside Wirtschaft und er ist Kunstmarktexperte. Lieber Herr Koch, ich darf Sie heute mal bei mir begrüßen. Gehen wir ins Thema. Sie beschäftigen sich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit Kunst und ich bin ja auch öfters in Ihrem Studio in Berlin zu Gast und da hängt ja auch alles voll. Gibt es nicht Hürden? Also es liegt ja immer im Auge des Betrachters. Gibt es nicht Hürden beim Einstieg in die Kunst?
Ja, ich glaube, für viele, die gehen mal an einer Galerie vorbei und denken, ja, sieht ja ganz nett aus, aber dann wirklich auch den Schritt zu gehen, Kunst zu kaufen und Kunst auch als Investment zu sehen, das ist auf jeden Fall eine Hürde und das war bei mir sicherlich selbst auch so. Ich sammle jetzt seit einigen Jahren wirklich intensiv Kunst, beschäftige mich seit Jahren mit dem Kunstmarkt und die Betonung ist da auch auf Markt. Also es ist genauso wie die Finanzmärkte, wie man Aktien handeln kann, kann man eben auch Kunst handeln. Es ist nicht nur eine schöne Sache, sondern es geht da auch um Geld. Nun sind die Kunstmärkte oft für viele nicht so transparent. Man hat vielleicht Hemmungen, erstmal in eine Galerie reinzugehen, denkt, das kann ich mir sowieso nicht leisten, ist wahrscheinlich super teuer. Und dann noch die Frage, was ist überhaupt ein Investment? Und ich sage sowieso erst einmal immer, die schönste Rendite ist die Freude an einem Werk. Also wenn einem was gefällt, kaufen Sie sich das doch und erfreuen Sie sich jeden Tag, wenn Sie das im Wohnzimmer, in der Küche, sonst wo sehen. Das ist, hat mein Leben verändert, mit der Kunst zu leben und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Was man sich auch bewusst machen muss, über 40% der Künstler verdienen praktisch nichts und weitere 40% der Künstler verdienen so gut wie nichts. Also 80% können von ihrer Kunst eigentlich nicht leben. Das Durchschnittsgehalt von Künstlern mit Abschluss war letztes Jahr bei 26.000 Euro. Also wow. Man unterstützt Künstler und junge Künstler auch mit dem Kauf. Und der dritte Schritt ist dann ein wirkliches Kunstinvestment. Und da muss man sagen, sind 99% der Kunstwerke nicht geeignet und nur ein ganz bestimmter Teil ist geeignet.
Ja, da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie komme ich denn zu Investment geeigneter Kunst und was ist gute Kunst dafür?
Also gute Kunst, da will ich sagen, das liegt im Auge des Betrachters. Aber ja, was ist interessante, gute Kunst? Also es gibt Rankings, also die 50 Künstler, die am stärksten gehandelt werden oder die 100 Künstler. Da gibt es Rankings mit den 100 lebenden Künstlern, die am stärksten gehandelt werden oder auch verstorbenen Künstlern. Also es gibt verschiedene Rankings. Das lohnt sich mal anzuschauen und zu gucken, wer ist da vielleicht auf den ersten Plätzen. Leider muss man sagen, wird für uns, für die meisten von uns, werden die ersten Plätze nicht so realistisch sein. Wenn wir da auf alte Meister gucken, Salvador Mundi, ich glaube, war es 420 oder 450 Millionen Dollar für ein Gemälde. Das können sich natürlich nur Superreiche leisten, also Milliardäre. Und in dem Zusammenhang, die Zahl der Milliardäre ist seit den 80er Jahren dramatisch angestiegen. Ich glaube, 85 gab es in den USA 13 Dollar Milliardäre. Heute sind es 2600 oder so. Und da sieht man also, es gibt immer mehr Leute, die sich auch die ganz teure Kunst leisten können. Die kaufen die Sachen weg. Wenn diese Leute sterben, geben sie das meistens zu Museen, weil sie sich unsterblich machen wollen und das dann stiften. Das heißt, es gibt immer weniger von dieser Kunst und die wird dementsprechend immer teurer. Das ist die ganz teure Kunst. Ich würde sagen, die wenigsten von uns können sich das leisten, bei Christie's und Sotheby's wirklich 20 Millionen, 100 Millionen für ein Kunstwerk auszugeben. Was ist mein Ansatz? Ich schaue mir junge Künstler an. Das ist wie ein Start-up. Viele Start-ups werden den Weg nach ganz oben nicht schaffen, aber einige schon. Und so schaue ich mir junge Künstler an, die kaufe ich praktisch auch noch in der Uni und habe da mittlerweile so ein Gefühl für mich entwickelt. Und da kann ich wirklich sagen, die drei, an die ich jetzt in den letzten Jahren sehr fest geglaubt habe, haben mittlerweile alle den Abschluss gemacht, haben sehr gute Galerien gefunden und verkaufen praktisch alles, was sie produzieren. Das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Da sind sie 70% besser als der Durchschnitt oder vielleicht sogar statistisch gesehen noch mehr. Und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt. Aber da muss man sich auch wieder mit dem Markt so gut beschäftigen und so tief drin sein, dass man eben diese Talente dann auch entdeckt. Grundsätzlich, ein Künstler muss eine gute Galerie haben, von der er vertreten wird. Diese Galerie muss ihn international bekannt machen. Er muss in Museen, Kunstsammlungen. Wichtige Sammler müssen einen sammeln weltweit. Also diese Werke sollten nicht nur bei der Oma zu Hause hängen, sondern eben auch bei den großen Sammlernamen. Und das alles erhöht den Marktwert eines Künstlers und so werden die Werke auch mit der Zeit teurer. Und dann ist der Auktionsmarkt ein wichtiger Punkt. Werden die Werke auch irgendwann im Zweitmarkt, im Sekundärmarkt gehandelt? Und das macht dann eigentlich erst den Erfolg aus, wenn der Künstler auch von dem Primärmarkt, wo das Bild zum ersten Mal in einer Galerie verkauft wurde, den Weg erfolgreich in den Zweitmarkt schafft, Sekundärmarkt, und dort die Bilder auch verkauft und gehandelt werden.
In Zeiten der Vermögenssicherung stellt man sich natürlich die Frage, was ist der richtige Markt für mich? Und einer ist sicherlich die Kunst. Das ist keine Frage. Bankenstiftungen, Family Offices, Familienstiftungen. Aber wo steht der Markt jetzt? Ist das Momentum gut?
Also ich kann sagen, alle großen Unternehmen, Deutsche Bank, Deutsche Börse hier, die haben alle große Kunstsammlungen. Und natürlich weiß man vielleicht heute nicht, ob der Künstler in 50 Jahren erfolgreich ist. Aber wenn ich in diese Sammlungen reingucke, kann ich Ihnen sagen, da hatten viele ein gutes Händchen und haben wirklich große Werte geschaffen. Vielleicht ein Bild für 20.000 vor 20 Jahren gekauft und heute sind da Millionenwerte dabei. Muss man sich eben auch auskennen. Wo steht der Kunstmarkt? Der Kunstmarkt hatte es nicht so leicht. Mit jeder Finanzkrise, die Sie sehen, ist auch der Kunstmarkt betroffen, weil wirklich Kunst sich meistens die Leute nur leisten wollen, die das Geld auch übrig haben. Und ich habe immer das Gefühl, Leute, die, sagen wir mal, 10.000 Euro übrig haben, die denken so, was kaufe ich? Kaufe ich jetzt Gold davon oder Aktien oder ein Bild? Und beim Bild ist die Hemmschwelle deutlich höher. Und dafür bin ich ja eigentlich da, um da auch zu sensibilisieren und zu sagen, überlegt euch das gut. Die Freude, die ihr habt, ist groß. Und wenn ihr das Richtige kauft, ist es auch ein Investment.
Da kommt mir doch der Gedanke, wir sind hier an der Börse und im Hintergrund sehen wir den DAX-Chart und MDAX-Chart. Gibt es eigentlich Indizes für den Kunstmarkt? Und ist es nicht so, dass der Kunstmarkt in der Korrelation sich, unter uns Experten Korrelation, also Wechselwirkung, von den liquiden Märkten abhebt oder entkoppelt?
Das ist tatsächlich so. Aber man muss fairerweise auch sagen, das sind dann die 50 erfolgreichsten Künstler. Und da reden wir dann über Künstler wie Andy Warhol, wo die Bilder eben bei 20 Millionen liegen. Das ist aus den Gründen, die ich schon genannt habe, weil es immer weniger von diesen Werken im Prinzip gibt, die immer teurer werden, steigt diese Kurve auch an. Für diejenigen, die diese Werke besitzen, ist das super. Für diejenigen, die sie erst kaufen wollen, natürlich schwierig.
Klar.
Und die Kurve ist wirklich deutlich nach oben gegangen und im Vergleich zu Aktienmärkten hat man eine sehr gute, bessere Rendite machen können.
Angebot und Nachfrage machen den Preis. Wie sieht es am Kunstmarkt aus?
Ja, ist natürlich ähnlich. Also wie ich das mache, so sehr jung einsteigen ist natürlich schon gut. Aber auch da müssen Sie sich natürlich wieder auskennen. Und Künstler, die auch wirklich sehr gefragt sind, da kriegen Sie erstmal gar keine Bilder. Wenn Sie die Galerie nicht kennen, den Künstler nicht kennen, können Sie da anklopfen und haben erstmal gar keine Chance, da ein Bild zu kriegen. Das heißt, Sie müssen auch eine Verbindung aufbauen zur Galerie, zum Künstler und werden dann hoffentlich auch berücksichtigt, wenn die nächsten 10 Bilder vielleicht wieder in einer Ausstellung hängen und Sie können davon eins kaufen.
Ich habe ja sehr viele Mandanten, die mittlerweile so die dritten, vierten Schritte machen, also zunächst einmal Vermögensschutz mit Edelmetallen, dann die Edelsteine, alles das, was wir heute gehört haben, nachwachsende Rohstoffe. Und jetzt gibt es aber viele, die sich dafür interessieren und sagen, wie komme ich da rein? Was sind die ersten Schritte? Haben Sie eine Empfehlung für uns?
Also der schönste Schritt wäre, wenn man sich wirklich dafür interessiert und auch Zeit investieren kann. Wenn das der Fall ist, gehen Sie öfter in große Galerien, schauen Sie sich bekannte Künstler live an. Das ist immer was anderes, wenn man das online irgendwie sieht. Genauso ist es was anderes, wenn ich mir einen Van Gogh auf ein Foto angucke, wie dann das Original im Museum. Also schauen Sie sich das an, gucken Sie sich viele Ausstellungen an, bilden Sie Ihren eigenen Geschmack aus und dann überlegen Sie, in welche Richtung Sie gehen, bereiten Sie sich darauf vor, machen Sie Ihre Hausaufgaben, schauen Sie, wie wird dieser Künstler gehandelt, wo ist das Preisniveau. Und dann kann man auch nach Preisen natürlich auch mal ein bisschen verhandeln. Ich sag mal, 10% Rabatt kriegt man in den meisten Galerien. Aber erstmal will man ja überhaupt da reinkommen. Und in der Hinsicht würde ich sagen, das ist, wenn man also selber das machen möchte. Dann gibt es auch viele Kunstmarktexperten, die das vermitteln, die einen beraten. Gibt sicherlich viele seriöse, vielleicht auch ein paar unseriöse. Aber da kann man sicherlich auch schauen, wenn man diese Beratung möchte, dass man da was findet. Es gibt viele Plattformen, man kann heutzutage online viel kaufen. Also viele Möglichkeiten, wo man vielleicht dann das Richtige findet.
Ja, die Tagesschau meldet immer die großen Kunstwerke, immer die größten Erlöse. Und wenn so ein Banksy dann mal weitergeht, ist das immer eine Tagesschau-Meldung wert. Sind Auktionen grundsätzlich eine Option und gilt das, was Sie gesagt haben, auch für Auktionen?
Auktionen waren früher für ein Fachpublikum. Dann kam eBay Anfang der 2000er Jahre und Auktionen sind praktisch für jeden normal geworden. Und seitdem, seit über 20 Jahren, sind Auktionen immer mehr für den Endverbraucher gekommen. Also die Sammler sitzen heute selber da oder ein Vertreter des Sammlers und gucken sich das an. Früher war der Katalog wie ein Telefonbuch, da stand nur Monet und dann irgendwas dahinter. Heute sind das mit Fotos, langen Beschreibungen. Auktionen sind ein ganz wichtiger Bestandteil des Auktionsmarktes. Viele Sachen gehen nur in Auktionen. Und wenn man da wirklich auch interessante Kunstwerke kaufen will, dann muss man am Auktionsmarkt mit dabei sein.
Mhm. Und was wäre jetzt so für die ersten Schritte oder für die Folgeschritte ein optimales Invest?
Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, kaufen Sie jetzt kein 3-Meter-Bild am Anfang. Mhm. Irgendwas, was Sie selber auch noch transportieren können. Ich würde sagen, immer was in eine nette Stadtwohnung noch reinpasst. Von der Größe her, vom Gewicht her. Es gibt Skulpturen, die wiegen eine ganze Tonne. Mhm. Wenn Sie das selber nicht transportieren können, fällt es auch schon mal flach. Manchmal kauft man was zum Beispiel bei einer Auktion in New York und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß allein bei den Transportkosten und wie Sie das dann kriegen. Also nicht zu groß, nicht zu schwer, einfach transportiert, ein positives Motiv, vielleicht ein junger, interessanter Künstler, der an einer guten Uni studiert hat, der einen interessanten Professor hatte und der eine eigene Bildsprache hat. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist für mich zum Beispiel das Wichtigste, die eigene Bildsprache. Ich muss ein Bild sehen, wie im Museum weiß ich, das ist ein Van Gogh, das ist ein Picasso. Das muss bei jungen Künstlern der gleiche Fall sein. Und wenn das nicht gegeben ist, und leider muss man sagen, die meisten finden das nie. Es gibt halt wahnsinnig viele auch gute Hobbymaler, aber die finden nie ihren eigenen Weg. Und das ist auch ganz okay, weil nicht jeder kann irgendwie ein Superstar werden und ist Taylor Swift und wird auf der Bühne stehen von Millionen Menschen und ist Milliardär. Das ist ja im Kunstmarkt genauso. Also auch da gibt es diese 0,05%. Die findet man jetzt nicht gleich immer am Anfang, aber man kann schon interessante Künstler finden.
Seitdem ich den Einstieg in die Kunst gesucht habe, früher in der Bank habe ich das natürlich gemacht, als ich noch bei den großen Bankhäusern war, gehe ich ja selber los und habe mir mal so mein eigenes Informationsnetzwerk aufgebaut. Ich war auf der TEFAF in Maastricht, der größten Messe dieser Art auf der Welt, der Art Basel, war bei den Galerien in New York und Miami. Was empfehlen Sie, wo informiert man sich richtig, um da ein bisschen Feeling auch zu bekommen, wie wertvoll Kunst in der Portfoliodiversifikation ist?
Also vor kurzem war hier in Deutschland die Art Cologne, das ist die wichtigste Messe in Deutschland. Auch eine wichtige Messe, die Art Basel in Basel ist eine ganz wichtige Messe, Fries, London, Paris, TEFAF, die Sie genannt haben, Maastricht, da müssen Sie eigentlich auch vorbeischauen und dann sehen Sie erstmal, was es wirklich gibt. Auch auf der Art Cologne, Sie gehen da rein und Ihnen fällt eigentlich erstmal die Kinnlade runter, weil die Qualität auch wirklich sehr, sehr hoch dort ist. Und Sie müssen eigentlich an den Preview-Tagen da sein. Also fürs normale Publikum fängt das normalerweise am Freitag an und geht dann übers Wochenende. Die Preview ist meistens am Donnerstag davor und da ist Fachpublikum und die Sammler, die eben durch die Galerien dort eingeladen werden, ich sag mal im Großraum, also im Großen und Ganzen so VIP-Empfang, gibt es ein bisschen Champagner zu trinken. Abgesehen von diesen Nettigkeiten ist es aber auch ganz wichtig, da die Kontakte zu knüpfen. Da lernen Sie die Künstler kennen, die Galeristen sind dort, alle Chefs vertreten praktisch. Am Wochenende haben Sie vielleicht die Mitarbeiter, die da so ein bisschen die Zeit absitzen. Aber an diesem Preview-Tag werden auch die meisten Umsätze gemacht. Also da sind die Leute, die kaufen, die Leute, die interessant für die Galerien sind. Und Sie treffen aber auch die interessanten Künstler und Galeristen. Und da würde ich schon sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, mal seine Kontakte spielen zu lassen und zu solchen Events hinzugehen und das wirklich auch zu erleben. Und dann sieht man, wie der Kunstmarkt funktioniert. Es ist nicht alles so transparent. Es ist alles auch ein Kennen der Leute. Aber der Kunstmarkt hat es auch gerade eben nicht so einfach. Deswegen kann man, glaube ich, auch ganz gute Werke zu ganz guten Preisen finden.
Ja, ein ganz, ganz spannendes Thema, Kunst. Ich habe es für mich entdeckt und ich muss sagen, kleine Anekdote am Rande. Ich war ja auf der TEFAF, da sind Exponate von fast 3 Milliarden zur Ausstellung gekommen. Wo sonst auf den Messen ein Eiswagen fährt, fährt dort ein Austernwagen. Das fand ich ganz interessant. Ja, meine Damen und Herren, das ist Manuel Koch, nicht nur der hervorragende Herausgeber von Inside Wirtschaft, sondern auch ein hervorragender Finanz- und Kunstexperte. Vielen Dank, das war total spannend und ich würde mich gerne zukünftig weiter mit Ihnen darüber austauschen.
Sehr, sehr gerne. Es ist ein sehr weitreichendes Thema. Man muss eigentlich tief eintauchen und wir konnten es heute nur so ein bisschen anreißen, aber ich hoffe, dass die Leidenschaft rüberkam.
Die ist total rübergekommen. Vielen Dank.
So, und jetzt nehme ich wieder meine Moderatorenrolle ein, lieber Herr Pieper. Vielen Dank auf jeden Fall für den Kongress heute. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, vielleicht zu sagen, dass es Zeit ist zu handeln.
Zeit zu handeln. Man sieht ja im Hintergrund, welche Gesetze gerade verschärft werden, welche neu auf den Weg gekommen sind. Und Sie hatten ja vorhin das Thema Kunst. Also Kunst wird nach neuesten Gesetzvorlagen ab nächsten Jahr meldepflichtig. Also ein Kunsthändler muss verkaufte Kunst melden. Insofern zeigt sich ja schon, dass man jetzt handeln muss. Und insgesamt sehe ich nicht mehr die 3-4 Jahre, die wir mal gesehen haben, bis da was einschlägt, sondern das wird jetzt relativ schnell kommen. Digitaler Euro steht vor der Tür. Nächstes Jahr die digitale ID ab August nächsten Jahres. Und wenn man das Zusammenspiel sieht, muss man sagen, handeln, handeln, handeln. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Gehen Sie davon aus, egal wer dann die Neuwahlen gewinnt im Februar, dass es politisch eher schwieriger als besser wird?
Ja, nehmen wir den Karnevalshit, wer soll das bezahlen? Und es kann aus der Wirtschaft, wenn man erkennt, Wirtschaftsleistung wird nicht steigen. Wir müssen uns da erstmal stabilisieren, also keine Steuermehreinnahmen. Steuereinnahmen sind schon gesunken. Wir haben eine gewisse Verschuldungsquote und wir haben Aufgaben, Infrastruktur, Schulen, Bildung und all das vor uns. Wenn man das zusammennimmt, muss irgendwie ein neues Fass angezapft werden. Ja? Ich dachte schon, BSW wäre meine politische Heimat. Ich war 4 Stunden drin, als ich nicht verstanden habe, dass es BSW nicht Bier, Schnaps und Wein bedeutet, sondern eine neue Partei ist. Also bin ich wieder ausgetreten. Und Alkohol ist immer eine Lösung. Aber im Prinzip muss jeder erkennen, jetzt handeln. Es wird an allen Ecken und Kanten daran gearbeitet, den Menschen zukünftig Wohlstand zu nehmen.
Bei Alkohol haben Sie wenigstens eine Rendite von 42%, oder?
Ja, hängt davon ab. Also ich habe Whiskys, die haben noch mehr.
Sie kennen sich natürlich bei diesen alternativen Investments noch besser aus. Sehr schön. Herr Pieper, wer in Kontakt treten will, wie kann man mit Ihnen in Kontakt treten?
Einfach auf meine Seite gehen, rolf-pieper.com, zu einer meiner Veranstaltungen kommen. Also wir beiden haben ja schon eine schöne wieder in Aussicht. 1.2. nächsten Jahres mit der legendären Sandra Navidi, frisch aus den USA dann zu uns eingeflogen, die uns mal beschreiben kann, wie ist es denn mit Trump? Das finde ich total spannend.
Absolut. Und das ist dann ja direkt nach der Inauguration
genau.
Von Donald Trump. Also sie kann uns dann gleich den ersten Eindruck wieder erzählen.
Genau. Also die Menschen, die das heute sehen, 1.2.25 bitte aufschreiben. In Würzburg große Veranstaltung mit Sandra Navidi und vielen Experten, die heute mit dabei waren. Da kann man mich dann auch persönlich wiedersehen.
Wunderbar. Herr Pieper, ich danke Ihnen. Es hat heute große Freude gemacht. War, glaube ich, für alle was dabei und so viele unterschiedliche Themen und Meinungen, das war ein richtiger Mehrwert.
Vielen Dank, dass wir hier an der Börse, das haben Sie ja möglich gemacht, hier an der Börse live da sein konnten. Ich glaube, das war das erste Mal dieser Art, dass wir sowas hingekriegt haben. Vielen Dank dafür.
Dankeschön an Rolf Pieper von der Tri-Concept AG aus Liechtenstein. Und Dankeschön an Sie, liebe Zuschauer. Wir blenden auch noch mal ein rolf-pieper.de für alle, die sich da noch mal Infos holen wollen. Dankeschön, dass Sie heute den ganzen Abend, die ganze Zeit mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein gutes Händchen bei Ihren Anlageentscheidungen. Bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.